Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.
Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung durch Jazz Pharma. Martin Burger begrüßt Sie zu dieser Ausgabe des Hörgangs. Keine Scheu vor allogener Stammzelltransplantation lautet der Titel unserer Sendung. Das heißt, wir reden über schwer kranke Patienten, die an der gefährlichen akuten myeloischen Leukämie leiden. In dieser Folge erfahren Sie, wie die Entscheidung für Stammzelltransplantationen zustande kommt und welche Heilungschance sie bietet. Dazu hören Sie auch, welche Kontraindikationen hier bestehen und auch, welche Vorbehalte es bei Zuweisen und Patienten eventuell noch gibt. Und zuletzt reden wir auch noch über mögliche Komplikationen, die nach einer Stammzelltransplantation auftreten können. Meine Gäste sind Universitätsdozent Dr. Johannes Clausen. Er ist an der ersten internen Abteilung für Hämatologie mit Stammzelltransplantationen am Ordensklinikum in Linz tätig. Grüß Gott.
Grüß Gott, guten Morgen.
Und von der Medizinischen Universität in Wien kommt Privatdozent Dr. Dr. Philipp Wohlfahrt zu uns. Er arbeitet an der Universitätsklinik für Innere Medizin 1.
Guten Tag.
Herr Dr. Clausen, fangen wir mit Ihnen an. Wer kommt für eine allogene Stammzelltransplantation in Frage?
Man muss hier einleitend sicherlich dazu sagen, dass für die große Mehrzahl der erwachsenen Patienten die allogene Stammzelltransplantation die einzige Therapie mit einer Heilungschance bei einer akuten myeloischen Leukämie bedeutet. Das liegt daran, dass in den allermeisten Fällen es nach einer konventionellen Chemotherapie zu Rückfällen kommt und daher für die Patienten mit einem Standardrisiko oder mit einem hohen genetischen Risiko die Stammzelltransplantation bereits in der ersten kompletten Remission angestrebt wird. Lediglich die Patienten mit einem günstigen genetischen Risiko nach der ELN-Klassifikation, für die versucht man eben mit der Chemotherapie alleine sozusagen ein Auskommen zu erreichen. Allerdings ist hierbei dann zu beachten, dass die molekulare Resterkrankung dann auch tatsächlich negativ wird und auch negativ bleibt, sollte es dann hier zu einem fehlenden molekularen Ansprechen kommen oder sogar zu einem molekularen Rückfall. Dann ist auch hier die allogene Stammzelltransplantation indiziert.
Herr Dr. Wohlfahrt, auch an Sie die Frage, welche Heilungschancen bietet eine allogene Stammzelltransplantation bei AML?
Also eine allogene Stammzelltransplantation ist für viele Patienten mit akuter myeloischer Leukämie eigentlich die einzige Heilungschance. Es gibt sozusagen drei Risikogruppen, wonach man diese Erkrankung einteilen kann. Solange man nicht in der Gutrisikogruppe vergesellschaftet ist, die eben rein mit Chemotherapie behandelbar sein kann, ist für Patienten mit intermediärem oder Hochrisiko, wie gesagt, die allogene Stammzelltransplantation meistens die einzige Heilungschance. Die Heilungschance hängt dabei vor allem von den genetischen Merkmalen der Erkrankung ab. Das heißt, wir können heutzutage die Erkrankung sehr gut über genetische Merkmale, über molekulare Untersuchungen der DNA in den entarteten Zellen sehr gut einteilen und klassifizieren. Und danach richtet sich im Endeffekt auch die Prognose. Im optimalen Fall besteht die Heilungschance oder liegt eine Heilungschance bei bis zu 80%, kann aber im schlechtesten Fall, wenn Hochrisikomutationen vorliegen, auch bei nur 20% im Langzeitverlauf liegen.
Sie wägen also ab, wie hoch die Heilungschancen ohne eine Transplantation wären.
Richtig, richtig, genau. Also prinzipiell muss man sozusagen hier immer Nutzen und Risiken abwägen. Das heißt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient, eine Patientin rein mit Chemotherapie bei einer AML geheilt wird? Dieses Risiko oder diese Chance muss man dann abwiegen. Wie hoch ist die Chance nach einer allogenen Transplantation? Und bei der allogenen Transplantation muss man halt auch noch das erhöhte Komplikationsrisiko im Vergleich zu einer normalen Chemotherapie ins Kalkül ziehen. Das ist sozusagen eine Plus-Minus-Rechnung. Und wenn am Ende des Tages ein Plus bei der allogenen Stammzelltransplantation übrig bleibt, dann wird das dem Patienten oder der Patientin empfohlen.
In welcher Behandlungsphase wird eine allogene Stammzellentransplantation eigentlich durchgeführt?
Also wie gesagt, beim Standard- oder Hochrisikopatienten ist ja der Plan, bereits in der ersten kompletten Remission die Stammzelltransplantation durchführen zu können. Das heißt also, hier wird im Prinzip eine Induktion und gegebenenfalls eine Reinduktion durchgeführt. Und dann, sobald prinzipiell ein Spender vorhanden ist und auch ein Transplantationsbett frei ist für den Patienten, dann möglichst rasch eben die Transplantation dann auch durchzuführen, damit es nicht in der Zwischenzeit zu einem Progress der Erkrankung kommt oder unnötige Toxizität verabreicht wird.
Der Faktor Zeit ist hier entscheidend, nehme ich an.
Genau, deswegen ist es wichtig bei prinzipiell allen transplantablen Patienten, und das sind Patienten, die bis zu einem biologischen Alter von 70 Jahren sich befinden. Das heißt also, es kann auch mal ein 60-Jähriger mit sehr vielen Komorbiditäten, mit Voralterung eventuell auch nicht in Frage kommen, aber es kann auch ein 75-Jähriger, der biologisch 10 Jahre jünger erscheint und keine Komorbiditäten hat, durchaus auch in Frage kommen. Also alle diese Patienten, wir sagen so die Faustregel, biologisches Alter 70 oder drunter, für die sollte prinzipiell eine Transplantation vorbereitet werden, und dies eigentlich ab der Diagnosestellung. Selbst bei Patienten mit genetisch günstigem Risiko sollte das auch erfolgen, weil ja auch hier trotz der günstigen Prognose auch ein anderweitiger Verlauf vorliegen kann. Das heißt also, der Patient spricht möglicherweise doch nicht so gut an oder behält eine molekulare Resterkrankung. Und dann ist es eben günstig, wenn dann prinzipiell die Spenderfrage schon vorher geklärt ist und man dann gegebenenfalls auch rasch in eine Transplantation gehen kann.
Herr Dr. Clausen, auf welche Komorbiditäten müssen Sie eigentlich achten, bevor Sie die Entscheidung für oder gegen eine Transplantation treffen?
Bei den Komorbiditäten sind sicherlich jetzt also ausgeprägte Nierenfunktionsstörungen oder ausgeprägte Lungenerkrankungen. Das sind sicherlich so die wichtigsten Kontraindikationen, Stoffwechselerkrankungen, kardiale Erkrankungen. Also, aber letztendlich im HCT, CI, also dem Komorbiditätsindex, sind prinzipiell ja eine ganze Reihe von Komorbiditäten aufgeführt, die auch unterschiedlich gewichtet sind. Hier hat die Lunge also eine besonders hohe Wichtung, aber auch vorbestehende Lebererkrankungen spielen ja auch eine relativ große Rolle. Und diesen Komorbiditätsindex kann sich prinzipiell jeder Zuweiser selber auch ausrechnen. Und die magische Grenze ist hier eigentlich so 3 oder höher. Das sind so Punkte, die man dann diskutieren muss. Sobald die Komorbiditäten im Bereich von 0 bis 2 sich befinden, dann ist das sicherlich schon mal ein grünes Signal.
Ist eine Stammzelltransplantation auch dann der richtige Weg, wenn die Patienten nach der Induktion nicht in eine komplette Rückbildung kommen? Bietet die Transplantation auch hier Heilungschancen?
Ja, dies muss man sicherlich differenziert sehen. Also für den älteren Patienten, und jetzt meine ich prinzipiell Patienten, die über 60 bis 65 Jahre sind, da versuchen wir doch immer eine komplette Remission anzustreben, und sollte sich eine solche nicht erreichen lassen, auch mit vielleicht einer Salvage-Therapie, die auch möglicherweise komplett anders gestaltet sein kann als die Induktionschemotherapie. Aber darauf können wir vielleicht später noch zum Sprechen kommen. Also für solche Patienten, die gar keine komplette Remission erreichen, die eine aktive Leukämie haben, trotz aller Behandlungsversuche, und die über einem Alter von 60 bis 65 Jahren sich befinden, für die ist es schwierig, auch mit einer Stammzelltransplantation eine dauerhafte Krankheitskontrolle zu erreichen, so dass also, wenn diese Faktoren sämtlichst auf ungünstig stehen, also höheres Alter und refraktäre Erkrankung für diese Patienten, kommt die Stammzelltransplantation in der Regel nicht in Betracht. Ist sicherlich immer im Einzelfall eine Diskussionsfrage, wo der Zuweiser sicherlich sich nicht scheuen sollte, den Fall ausführlich mit dem Transplantationszentrum zu diskutieren. Aber je höher das Alter und je höher die Anzahl der Komorbiditäten und gleichzeitig ein schlechtes Therapieansprechen vorliegt, dann geht es doch eher in die Richtung, dass man eine palliative Situation vorliegen hat und die Transplantation eigentlich nicht mehr versucht werden braucht.
Herr Dr. Clausen, wie kommunizieren Sie mit Patienten über dieses schwierige Thema?
Also ich glaube, eine wichtige Herausforderung ist auch einmal die Scheu vor der Transplantation zu nehmen. Für unsere jüngeren Patienten, die in kompletter Remission transplantiert werden, haben wir inzwischen exzellente Langzeitergebnisse, die man also mit keiner anderen Therapie erreichen kann. Auch heute nicht, wo wir ja neue Therapieansätze haben für die Induktions- und Erhaltungstherapien. Nichtsdestotrotz eine langfristige Heilung mit Kurationsraten über 80% beim jungen Patienten in kompletter Remission, solange nicht eine Höchstrisikogenetik vorliegt. Die sind, glaube ich, Perspektiven, die man dem Patienten aufzeigen muss. Und unsere jüngeren Patienten entscheiden sich auch in aller Regel für eine Stammzelltransplantation in dieser Situation. Es gibt noch immer Patienten, die vielleicht sehr angstbehaftet sind und möglicherweise auch einen Versuch primär mal bevorzugen ohne eine Transplantation. Da muss man natürlich immer darauf hinweisen, dass im Falle eines Rückfalls es nicht immer gewährleistet ist, dass man erneut wieder eine komplette Remission erreichen kann, eventuell auch zum Preis höherer Toxizität. Und dass damit dann natürlich die Chancen einer nachfolgenden Stammzelltransplantation sicherlich ungünstiger sind oder schlechter sind, als wenn man die Transplantation gleich in der ersten kompletten Remission durchführen würde.
In Österreich werden rund 200 allogene Stammzelltransplantationen im Jahr durchgeführt. Dennoch hört man von einer gewissen Zurückhaltung bei den Zuweisern. Was hält man dem entgegen?
Also wir haben sicherlich in den letzten 10 bis 20 Jahren deutliche Fortschritte gemacht, auch was die Verträglichkeit der Transplantation betrifft. Wir haben im Gegensatz zu früher, wo also doch ein beträchtlicher Anteil der Patienten auch wegen infektiöser oder sonstiger Organkomplikationen auf die Intensivstation verlegt werden musste, ist es heute bei unseren allogen transplantierten Patienten schon eher die Ausnahme. Wir haben deutlich besser angepasste Konditionierungsregime. Die Konditionierungstherapie ist die Vorbehandlung, die in den Tagen vor der Stammzelltransplantation durchgeführt wird. Diese besteht aus Chemotherapie, Strahlentherapie eventuell in niedrigerer bis höherer Dosis. Das ist immer, hängt von der Grunderkrankung ab und natürlich auch vom Alter und Zustand des Patienten. Und zudem werden dort auch Serotherapien eingesetzt, die das Rezidiv einer Spenderzellreaktion vermindern sollen. Also diese Therapien können heutzutage sehr viel besser maßgeschneidert werden und an die Bedürfnisse und auch an die Gegebenheiten des Patienten angepasst werden, so dass wir dann auch bei älteren Patienten vermeiden, dass es hier zu schweren Leber- oder anderen Komplikationen kommt. Zudem ist auch die Phase nach der Stammzelltransplantation deutlich weniger komplikationsbehaftet, da wir für die wichtigste Komplikation nach der Stammzelltransplantation, nämlich die Spenderzellreaktion oder GVHD, inzwischen auch zugelassene Medikamente haben, die im Falle eines Versagens der Standard-Erstlinientherapie, nämlich Steroiden, auch sehr gute Behandlungsergebnisse bringen und auch hier dazu führen, dass diese Patienten mit einer sehr hohen Letalität behafteten Komplikation nun inzwischen auch eine sehr gute Langzeitperspektive haben.
Herr Dr. Wohlfahrt, wenn es um Vorbehalte gegen die allogene Stammzelltransplantation geht, steht wohl die Sorge an erster Stelle, dass das neue Immunsystem den eigenen Körper als fremd erkennt.
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also wenn es um die Vorbehalte gegen die allogene Stammzelltransplantation geht, dann geht es im Allgemeinen um die Graft versus Host Disease, eben die Situation, wenn das Transplantat Organe des Empfängers angreift. Und heutzutage ist es glücklicherweise so, dass wir mit den modernen Immunsuppressivern, also Medikamente, die das Immunsystem in der Frühphase der Transplantation unterdrücken, Raten an schwerer GVHD von unter 10% eigentlich haben. Das heißt, hier hat sich in den letzten zehn Jahren eigentlich sehr, sehr viel getan, sodass heutzutage das Risiko auch an einer Transplantation zu versterben für die meisten Patienten eben unter 10-20% liegt. Und das größte Problem nach einer allogenen Stammzelltransplantation bleibt eigentlich die Grunderkrankung. Das heißt, das größte Problem nach einer Transplantation sind Rezidive und dahingehend entwickelt sich auch das Feld weiter, als dass wir sozusagen in diesem Bereich noch Aufholbedarf haben. Aber die Transplantation ist sicherlich wesentlich verträglicher geworden, als sie früher war.
Und sie ist gewissermaßen verträglicher als die Leukämie selbst.
Absolut, genau. Man hat es halt hier wirklich mit hochaggressiven Erkrankungen zu tun. Das heißt, wenn man sagt, man hat das Risiko von 10% an einer allogenen Stammzelltransplantation zu versterben, dann ist das natürlich im Vergleich zu anderen Therapien bei anderen Erkrankungen hoch. Aber man darf eben auch nie vergessen, mit welcher Erkrankung man es zu tun hat.
Mit welchen Posttransplantationskomplikationen haben Sie noch zu tun?
Also häufig sind natürlich Infektionen, das heißt jeder Arzt, jede Ärztin, die mit stammzelltransplantierten Patienten regelmäßig zu tun hat, und das sind eben meistens Kollegen und Kolleginnen, Stammzelltransplantationszentren, aber auch an hämatologischen Zentren allgemein, müssen natürlich infektiologisch sehr, sehr gut geschult sein. Das heißt, wir haben es hier mit Infektionen zu tun, die immunkompetente, also immungesunde Menschen in der Regel nicht treffen. Das sind zum Beispiel Schimmelpilzinfektionen oder auch Herpesvireninfektionen, Zytomegalovirus. Das sind alles Infektionen, die man eben bei immungesunden Menschen in der Regel nicht sieht. Und hier braucht es eben ein spezifisches Know-how, um diese Komplikationen managen können. Und eben dann natürlich die Graft versus Host Disease, haben wir schon gehört. Bei der Graft versus Host Disease ist Prophylaxe das effektivste Mittel, das wir anwenden können. Das heißt, wir versuchen mit den Immunsuppressiven es erst gar nicht so weit kommen zu lassen. Aber trotzdem, wenn eine GVHD auftritt, dann gehört das natürlich in die Hände eines Spezialisten oder einer Spezialistin.
Eine Hörerfrage, die sich im Vorfeld der Sendung ergeben hat. Wie sieht die Behandlung einer anderen schwerwiegenden Komplikation aus? Und zwar bezog sich die Frage auf die Lebervenenverschlusskrankheit.
Also auch bei der Lebervenenverschlusskrankheit bewahrheitet sich das, was ich schon eingangs erwähnt habe. Wir haben dramatische Fortschritte in der Prophylaxe bzw. in der Verhinderung solcher schwerwiegenden Komplikationen erreicht. Das heißt, die Chemotherapeutika und auch die beispielsweise Bestrahlungstherapien, die im Rahmen so einer Stammzelltransplantation angewandt werden, sind heute wesentlich verträglicher gestaltet, sodass die Inzidenz, die Auftretenswahrscheinlichkeit einer solchen Komplikation dramatisch reduziert wurde. Bei der Lebervenenverschlusskrankheit ist es zusätzlich auch so, dass wir in der glücklichen Situation sind, dass es eben auch ein effektives Medikament gibt, das für diese Indikation zugelassen ist. Das ist Defibrotide. Und Defibrotide, wenn man es früh genug einsetzt, kann eben die Prognose einer Lebervenenverschlusskrankheit dramatisch bessern.
Vielen Dank. Die Diagnose Leukämie trifft die Menschen unvorbereitet, reißt sie von einem Tag auf den anderen aus ihrem Alltag. Wohin können sich Patienten eigentlich wenden, wenn sie Sorgen haben, wenn sie Ängste haben?
Also grundsätzlich ist es ja so, dass Patienten mit akuter Leukämie an ein Spezialzentrum überwiesen werden. Das muss jetzt nicht zwangsläufig ein Zentrum sein, das auch selber Transplantationen durchführt. Es gibt auch eine große Zahl von Institutionen, die eine hohe Expertise haben in der Leukämiebehandlung, manche auch in der Autologentransplantation, die dann aber Patienten wie den mit der AML eben an ein Transplantationszentrum dann überweisen, wenn es zur Transplantation kommt, jedoch die Vortherapie bis dahin selber durchführen. Grundsätzlich sind die behandelnden Ärztinnen und Ärzte an diesen Institutionen in der Lage, alle Vor- und Nachteile der Transplantation schon zu erläutern. Aber aus eigener Erfahrung sagen, dass die Patienten, die bei uns mit einer akuten Leukämie diagnostiziert werden, im Grunde wenig Vorbehalte haben, wenn man ihnen sagt, wir haben hier mit der Stammzelltransplantation die Möglichkeit einer dauerhaften Heilung. Und dann habe ich das eigentlich in der letzten Zeit gar nicht mehr als so ein großes Problem erlebt, dass nun eine besonders große Furcht vor dieser Therapie besteht. Ich glaube, diesen Patienten ist bewusst, dass wenn die Chemotherapie nicht greift und die Leukämie nicht unter Kontrolle zu bringen ist, dass man dann sicherlich eine sehr, sehr schwierige Situation hat. Ich glaube auch, dass die Angst vor der Leukämie sicherlich die berechtigtere ist als die Angst vor der Transplantation. Auch das versuchen wir im Grunde zu vermitteln. Dadurch, dass auch nach einer Stammzelltransplantation ja das Rückfallrisiko der Leukämie im Prinzip größer ist als das Risiko, dass man an Komplikationen der Transplantation verstirbt. Und mit dieser Sichtweise, also der Hauptfeind ist die Leukämie und die Transplantation ist eine Möglichkeit, eben diesen Feind für immer unter Kontrolle zu bringen und zu besiegen. Und ich glaube, mit dieser Sichtweise haben unsere Patienten eigentlich eher einen positiven Zugang.
Wie sieht überhaupt das Leben nach einer erfolgreichen Transplantation aus? Beziehungsweise ab wann wird es wieder ein normales Leben?
Ohne Auftreten einer GVHD und im optimalen Fall kann man tatsächlich die allermeisten Medikamente circa nach einem Jahr nach der allogenen Stammzelltransplantation absetzen. Und es ist wirklich wichtig zu betonen, dass eben auch schon früher, auch bereits vor einem Jahr, bei vielen Patienten der Wiedereinstieg sozusagen in das normale Berufsleben möglich ist, auch in das normale Gesellschaftsleben möglich ist. Und es ist wirklich wichtig zu betonen, dass eben nach so einer Transplantation tatsächlich auch ein normales Leben wiedergeführt werden kann.
Herr Dr. Clausen, Herr Dr. Wohlfahrt, danke für das Gespräch.
Danke für die Einladung. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.